Wir lassen diesen letzten Ton einfach noch einen Moment in uns klingen und kommen einfach innerlich in der Stille jetzt bei unserem Gott an. Liebe Schwestern und Brüder hier in Kiel, ich sage zum Beginn herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid reich. Wisst ihr das eigentlich? Glaubt ihr das? Ihr seid reich? Herzlichen Glückwunsch, ihr seid reich beschenkt. Von Gott. Reich beschenkt. Und auch an dieser Stelle will ich euch einen kleinen Moment Gelegenheit geben, das noch einmal zu bedenken. Und wer Lust hat, kann das ja mit seinem Nachbarn, seiner Nachbarin gerade einfach mal austauschen. Von Gott reich beschenkt? Wo bin ich denn das bei mir? Wo entdecke ich das? Also bei uns in Schleswig darf man im Gottesdienst auch reden. Genau. Hat jemand auch was für uns alle laut? Von Gott reich beschenkt. Reich an Jahren. Wer hat das gerade gesagt? Wie alt sind Sie? 84. Da kann man schon sehr dankbar sein. Ja. Na, okay. Ihr seid noch ein bisschen zurückhaltend. Ihr wisst nicht, was der da will da vorne. Okay. Ich habe bei der Vorbereitung für heute diesen Gottesdienst ein oder zwei Sätze von dem ehemaligen württembergischen Landesbischof Theo Sorg gefunden. Der schreibt zu dem Text, den wir gleich dann lesen und hören, der schreibt zu diesem Text: Aus den Kräften des eigenen leben zu müssen, also aus den eigenen inneren menschlichen Kräften leben zu müssen, kann zu einer elenden Quälerei werden. Aus dem Lob Gottes ein Leben gestalten, das ist das große Angebot, das uns hier gemacht wird. Ich sage diese beiden Sätze nochmal. Aus den Kräften des eigenen leben müssen oder leben zu müssen, kann zu einer elenden Quälerei werden. Aus dem Lob Gottes ein Leben gestalten, das ist das große Angebot, das uns hier gemacht wird. Das ist das Thema für heute, das Lob Gottes und was das in uns bewirken kann. Jetzt schauen wir auf ein Bibelwort aus dem Epheserbrief. Viele von euch haben das vielleicht gelesen, es war in den letzten Tagen in der Bibellese dran, Epheser 1. Oh, das kann ich jetzt nicht lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengeführt würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich habe dieses Bibelwort aus dem Anfang des Epheserbriefes auch vor einigen Tagen bei uns in einem Bibelkreis gehabt. Wir haben das so gelesen wie jetzt auch hier. Und nachdem ich mit dem Lesen fertig war, hörte ich so aus einer Seite her eine Frau so ein bisschen stöhnen. So. Und ich fragte dann, was ist denn? Und sie sagte, wow, das ist so voll, so viel. Das stimmt. Und wenn ihr jetzt von dem, was wir gerade gesehen und gehört haben, nicht mehr viel behalten habt, dann seid ihr damit nicht allein. Es ist unglaublich viel, was Paulus hier in diesen Versen an den Anfang dieses Briefes setzt. Und wir ahnen es gar nicht, wir sehen es gar nicht. Aber ich musste ja mal Griechisch lernen. Wenn man hier hinguckt in das griechische Neue Testament, dann entdeckt man, dieses Ganze, was wir gerade gelesen haben, ist bei Paulus ein einziger Satz. Ohne Punkt und Komma. Das ist für uns im Deutschen gar nicht nachvollziehbar und das können wir sprachlich gar nicht machen. Ein Satz ohne Punkt und Komma. Für die, die Griechisch dann übersetzen müssen, woanders hin, ist das eine unglaubliche Herausforderung, weil man manchmal gar nicht weiß, was gehört eigentlich richtig wohin. Können wir uns das vorstellen? Also wir merken ja den Ton, den Paulus hier hat. Es ist ein einziges großes Lobgebet. Würde dieser Satz irgendwo im Alten Testament stehen, dann würden wir sagen, das ist ein Psalm. Paulus hat hier so etwas wie einen Psalm, einen einzigen großen Lobpsalm. Und ich habe mich gefragt, lieber Paulus, wie kommst du eigentlich dazu? Was bringt dich dazu, mit einmal so zu reden? Ich kenne Paulus oder wir kennen ja Paulus sonst auch als den, sag ich mal, sehr überlegten Theologen, als den, der auch abwägt und eindeutig Position bezieht und in sehr klar umrissenden Sätzen und Formulierungen eben seine Dinge dann auch darbringt und dann in einer Art und Weise, dass wir das auch manches Mal nicht verstehen. Aber hier, naja, hier ist schon auch der Theologe zu entdecken. Wie gesagt, das ist inhaltlich unglaublich gefüllt. Aber hier fängt Paulus an zu singen, zu beten. Hier fängt Paulus an, fast hätte ich gesagt, zu tanzen. Tanzen aus Freude über das, was er von Gott weiß und was er mit Gott erlebt hat und wo er entdeckt, was Gott für diese verlorene Welt getan hat. Wir sind von Gott reich beschenkt. Das stellt Paulus an den Anfang seines Briefes. Und darüber kann er gar nicht anders, als am Anfang zu loben und zu preisen. Das ist noch nicht mal ein Dankgebet, sondern es ist ein Lob und ja, ein Lobgebet, ein Lobgesang. Es reißt ihn mit. Ich habe mir so überlegt, Paulus, wie hast du das damals wohl aufgeschrieben? Naja, er wird es diktiert haben. Selber hat er ja selber nicht so viel geschrieben. Er wird es diktiert haben. Er sitzt zu diesem Moment im Gefängnis und hat vielleicht Besuch und sagt, du, schreib mal auf, ich muss an die Epheser schreiben. Und dann fängt er an und sagt, ich, Paulus, schreibe an euch in Ephesus. Und dann kommt dieser Satz. Und ich stelle mir so vor, das, was er hier aufschreibt, was er hier diktiert, das kann er unmöglich im Sitzen, Beine verschränkt und die Arme vor der Brust diktiert haben. Dazu muss er aufgestanden und in dieser Zelle, in diesem Raum, wo er sich da befindet, umhergegangen sein. Und vielleicht hat er es fast so ähnlich gemacht, wie es die Kinder eben hätten machen können und ihr auch. Die Hände hoch und sagen, so groß ist unser Gott. Es reißt ihn förmlich mit, sodass er gar keinen Punkt und keinen Komma findet. Die Frage, mitgerissen sein von Gott, kenne ich das eigentlich noch? Mitgerissen sein von Gott? Oder ist mein Glaube vielleicht auch etwas leblos geworden? Die mich kennen, wissen, dass ich jetzt kein Mensch bin, der so Halleluja-mäßig durch die Welt geht. Bin sehr nüchtern eher und auch sehr zurückhaltend. Aber als ich hier Paulus gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das für eine Begeisterung, die da in ihm steckt? Und ich habe für mich selber gespürt, solch eine Begeisterung, die hätte ich auch gerne wieder oder überhaupt vielleicht das erste Mal. So mitgerissen sein von Gott. Dass man anfängt, von seinen großen Taten zu erzählen, dass es einen im wahrsten Sinne des Wortes mitreißt. Ich möchte euch gerne etwas zeigen, und das ist das erste Mal, dass ich das mache. Vielleicht wundert ihr euch ein bisschen. Ich möchte euch mal etwas vorführen. Und dazu habe ich die Sarah gefragt, ob sie einfach mal mitmacht. Wir probieren das einfach mal aus. Einen Moment noch, es kommt gleich Musik. Ich gebe das Startzeichen. Danke, Sarah. Und jetzt das Zweite. Thank you. kannst ruhig einen Moment weiterlaufen. Habt ihr was gemerkt? Die da, ne? Auf dem Bildschirm. Ja. Okay. Die vertrauen sich, ja. Ja. Okay, genau. Ja. Ist noch was aufgefallen? Ja, danke. Ja. Okay. Natürlich verhalten, genau, ja. Und ein bisschen ängstlich. Ich habe noch nie vor jemand anderem getanzt und schon gar nicht vor der Gemeinde. Und bei Sarah weiß ich es auch nicht. Genau. Genau. Helmut? Genau, die sind in Übung. Ja, genau. Also man merkt den Unterschied. Ich muss gestehen, ich habe gestern Abend tatsächlich alleine im Wohnzimmer noch mal einen Moment geübt. Wie gehen eigentlich diese Schritte? Dabei ist ein langsamer Walzer ja nun von den Tänzen relativ einfach, aber ich bin wirklich kein Tänzer. Weil Sarah hatte eben auch ein bisschen Bedenken, sagt, naja, aber ich glaube, die kann das deutlich besser als ich. Es gibt schon einen Unterschied, ob man seine Schritte irgendwie so voreinander setzt und vielleicht im Kopf immer noch überlegen muss, wie mache ich das jetzt eigentlich? Für uns Männer beim Walzer rechts vorne, links zur Seite, rechts wieder angezogen und das Gleiche dann nach hinten und dann irgendwann noch ein paar Drehungen dabei. Es ist schon ein Unterschied, ob ich im Kopf immer überlegen muss, wie mache ich das jetzt? Oder ob ich, wie dieses junge Paar da auf dem Bild, das so drin habe und auch mit meinem Partner, meiner Partnerin ganz und gar vertraut bin. Als ich schon älter war, das erste Mal einen Tanzkurs machte, da muss man erst mal lernen. Und dann sagte der Tanzlehrer immer, Dirk, nicht auf die Füße gucken. Ich habe nämlich immer so gemacht und so, und damit ich auch meiner Frau nicht auf die Füße trete. Und er sagte immer, nicht auf die Füße gucken, sondern den Kopf hoch. Schau deine Partnerin an oder wenn es sein muss, auch irgendwo dran vorbei, aber nicht auf die Füße gucken. Was die beiden, die da eben getanzt haben in dem Video, was die konnten, sie haben das deutlich gespürt, da war ein Vertrauen da, konnten sich aufeinander verlassen, die wussten umeinander. Und was ich immer unglaublich faszinierend finde, ist, wenn Menschen sich von der Musik einfangen lassen können. Wenn da etwas passiert und sie nicht vom Kopf her sagen, oh, da muss ich jetzt irgendwie mit umgehen, sondern da kommt etwas auf sie zu und kommt in ihr Herz und in ihre Seele hinein und davon lassen sie sich bewegen und beschwingen. Es reißt sie mit, es nimmt sie mit. Für mich ist das ein Bild für das geworden, was Paulus hier tut. Er lässt sich mitnehmen, mitreißen. Er lässt seine Seele und sein Herz mitschwingen in der Musik des Himmels. Noch einmal die Frage, gelingt mir das heute eigentlich noch in meinem eigenen Glauben, mich mitreißen zu lassen, mich einfangen zu lassen vom Heiligen Geist und mich von ihm bewegen lassen, so dass nicht ich der Kontrolleur bin, der sagt, die Schritte müssen jetzt so funktionieren, sondern dass ich mich hingeben kann an das, was der Heilige Geist in mir auslöst und bewegt, was Gott selber in mir ist und mich zu Schritten und zu Handlungen mitnimmt und zu einem Lob, das weit über das hinausgeht, was mein Verstand und mein erfahrener Glaube mir sagen kann. Wir kennen ja Paulus. Paulus ist ja kein Traumtänzer. Keiner, der so über der Welt schwebt und von Gott so erfüllt ist, dass er das, was in dieser Welt wichtig ist, gar nicht mehr mitbekommt. Nein, bei ihm ist beides da. Er steht mit beiden Beinen in dieser Welt und kann sich doch mitnehmen und mitreißen lassen von dem Wirken Gottes. Ich finde, das muss immer wieder unsere Sehnsucht sein, wenn wir sie denn nicht sowieso schon haben, dass wir uns auf diese Art und Weise, in Gott verlieren können und sich so vergessen können im Lob Gottes, dass bei Paulus sogar die Sprache überquillt. Ich habe eben in der kleinen Vorstellung vor der Predigt hier gesagt, was uns in Schleswig gerade bewegt, und ich vermute mal, dass es hier in Kiel bei euch vielleicht durchaus ähnliche Gedanken gibt. Wir überlegen, mit welcher Kraft arbeiten wir jetzt eigentlich für die kommenden Zeiten? Für zum Beispiel diese 7 Wochen in der Passionszeit oder für dieses Jahr meinetwegen. Mit welcher Kraft arbeiten wir? Wie wollen wir die nächsten Zeiten gestalten, jetzt, die wir so müde geworden sind, die wir eben so manche Kraft verloren haben, wo manchmal der Mut nicht mehr da ist und bei vielen auch die Freude des Glaubens verloren gegangen ist und die Freude am Miteinander? Wie wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten in unserer Gemeinde miteinander unterwegs sein? Wie wollen wir Gemeinde bauen, wie das dann manchmal so heißt? Und wie wollen wir unser Jesus-Zeugnis leben? Das sind so Fragen, die uns so beschäftigen. Und was ganz schnell passiert ist, dass wir Programme auflegen und sagen, dies und jenes müssen wir jetzt machen. Und es gibt gute Programme und es ist auch gar nichts gegen Programme zu sagen. Sie sind wichtig. Übrigens, Paulus hat auch Programme gehabt. Er hat ein deutliches Missionsprogramm gehabt, wie er so seinen Dienst tun will. Aber ich habe gedacht hier, vielleicht ist das jetzt vielleicht eher dran. Nicht so sehr das Programm, wie machen wir das jetzt wieder, wie füllen wir wieder die Reihen, wie kommen wir wieder zusammen, sondern dass jetzt vielleicht dran ist, ganz neu wieder in dieses Lob und in diese Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Uns einfach vor ihn hinstellen können, und also persönlich und auch gemeinsam, und sagen können, Gott, wir sind jetzt hier. Es hat uns die Sprache verschlagen. Leider nicht so wie Paulus, dass wir überquellen, sondern dass wir eher stumm geworden sind. Es hat uns die Sprache verschlagen. Es hat uns den Mut zerrissen. Wir sind jetzt hier und wir wollen uns einfach vor dich hinstellen. Und wir wollen dir das sagen, was wir entdecken, was du uns gegeben hast, womit du uns beschenkt hast. Und wir sind reich beschenkt. Das gilt nicht nur für die Epheser, das heißt, Paulus sagt das ja nicht mal für die Epheser, sondern Paulus sagt wir. Und da sind wir mit drin. Wir sind reich beschenkt, überreich beschenkt. Was machen wir damit? Es gibt eine Möglichkeit, mit dem Reichtum Gottes umzugehen, die nicht ganz verheißungsvoll ist. Ihr alle kennt Abraham. Abraham, der ja diese großen Verheißungen gekriegt hat. Mach dich auf den Weg, geh. Und eine dieser Verheißungen ist, du wirst ein großes, oder aus dir wird ein großes Volk entstehen und du wirst ein Segen für alle Völker sein. Und Abraham guckt sich um und sagt, oh Gott, wie meinst du das? Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Großes Volk? Ich bin schon alt, deutlich älter als 84. Meine Frau ist auch nicht mehr so. Wie soll das denn gehen? Gott, ich möchte ja gerne vertrauen, dass du mir alles schenkst. Aber wie soll das gehen? Und was macht Abraham dann? Dann sagt er, naja, ich muss Gott unter die Arme greifen. Gott hat den Segen verheißen, aber irgendwie funktioniert das ja nicht. Wir warten jetzt schon länger, also muss ich Gott mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Was macht er? Er nimmt sich die Zweitfrau, die Hagar, bekommt mit ihr ein Kind und innerlich sagt er, jo, Gott, wunderbar, danke. Und Gott sagt, nee, so habe ich das nicht gemeint. Das war nicht meine Idee. Das war deine Idee, wie Segen werden könnte und wie mein Reichtum des Himmels sich in deinem Leben entfalten könnte. Deine Idee, aber nicht meine. Zurück auf Anfang, Abraham. Zurück zu der alten Verheißung. Das mit Hagar und ihrem Kind Ismael, nee, das nicht. Und im Laufe der Jahrtausende hat das ja auch so manchen Ärger bereitet. Abraham wird nochmal zurück auf Null geführt und nochmal herausgefordert und sagt, fang neu wieder an, dich auf meinen Reichtum und die Entfaltung meines Reichtums auf meine Art und Weise einzulassen. Ihr Lieben, wie arbeiten wir? Wie gehen wir die nächsten Wochen und Monate und Zeiten an? Wir sind reich beschenkt. Was machen wir mit dem, wo Gott uns so reich gesegnet hat? Ihr habt eben überlegt am Anfang, wo weiß ich, dass ich von Gott beschenkt bin? Worüber freue ich mich? Und ich möchte euch einfach nochmal mitnehmen in unser Bibelwort. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen auslegen, dann stände ich tatsächlich noch ein bisschen länger hier, sondern will einfach nur ein paar Stichworte nochmal herausgreifen und hoffen und beten, dass manche dieser Stichworte auch in unserem Herzen ankommen. Wenn du einmal anmachst. Gott hat uns reich beschenkt. Paulus sagt, womit? Mit allem geistlichen Segen im Himmel. Das ist quasi die Überschrift, die Zusammenfassung, das, was, worin alles gefasst ist, was er jetzt in dem Rest der nächsten Verse sagt. Nochmal zur Erinnerung, diese nächsten Verse, alles ein Satz. Ein einziges Aneinanderreihen von den Großtaten Gottes. Gott hat uns reich beschenkt. Mit allem geistlichen Segen im Himmel. Und was ist das? Wir sind reich beschenkt. Wir sind, oh, könnt ihr das überhaupt lesen? Geht gerade so, ne? Wir sind erwählt. Ich will jetzt gar nicht auf die Schwierigkeiten dieses Begriffes eingehen, sondern euch vielleicht nur daran erinnern, vielleicht war das bei manchen so, vor vielen, vielen Jahren, da ist man mit einmal einem besonderen Menschen über den Weg gelaufen. Einem Mann oder einer Frau, wo man gedacht hat, wow, der oder die, klasse. Und hat angefangen, Verbindungen zu schaffen, sich zu nähern, sich aufeinander einzulassen. Und irgendwann ist vielleicht dieser Punkt gekommen, wo man gesagt hat, genau diesen Menschen will ich. Will ich für heute, für morgen und für alle Zeit. Und innerlich hat man gesagt, diesen Menschen wähle ich. Und dieser Mensch soll mich nun begleiten, soweit ich denken kann. Und dann geht man zu diesem anderen Menschen und sagt, ich will dich. Das ist Erwählung. Erwählung ist eine Liebesgeschichte. Und Gott hat dich, hat uns angeguckt und hat gesagt, dich will ich. Dich habe ich schon immer gewollt, auch als du es noch gar nicht geahnt hast. Dich will ich. Für heute, für morgen und für alle Zeit. Du bist erwählt. Und das schafft unserem Leben Verwurzelung und Grund für alle Zeiten. Diese Erwählung von Seiten Gottes ist durch nichts wieder rückgängig zu machen. Das ist eine ewige Liebesgeschichte. Wir sind vorherbestimmt zum Kind, zum Kindsein. Als wir in der Bibelstunde über dieses Wort gesprochen haben, sagte jemand dann so im Laufe des Gesprächs, Kind, ja, aber es gibt ja auch missratene Kinder. Das stimmt. Das stimmt. Und ihr Lieben, vielleicht kommen wir uns manchmal selber vor wie ein missratenes Kind. Ein missratenes Kind Gottes. Weil wir manchmal von uns den Eindruck haben, ich möchte ja gerne diesem Gott glauben und vertrauen und diesem Vater mich anbefehlen, aber es gelingt mir so wenig. Und vielleicht stimmt das auch. Aber vergesst nicht, auch missratende Kinder sind Kinder. Eltern können niemals sagen, nö, gehört nicht zu mir. Sondern Kind bleibt Kind. Und Gott hat uns vor allen Zeiten schon herausgerufen und gesagt, du sollst mein Kind sein. Und selbst wenn du den Eindruck hast, ich passe nicht richtig, Gott sagt, doch, du bist mein geliebtes Kind, mein Sohn, meine Tochter, und an dir halte ich fest. Wir sind reich beschenkt. Wir sind erlöst, befreit von der Macht der Sünde und befreit dazu, als Erlöste zu leben. Wir sind erlöst dazu, aus der Vergebung herauszuleben. Es gibt nichts mehr, was uns von Gott abtrennen könnte. Die Macht der Sünde hat verloren, wir sind erlöst. Dann sagt Paulus, wir kennen das Geheimnis seines Willens. Was ist sein Wille? Sein Wille ist, dich zu lieben, uns zu lieben. Sein Wille ist, in Jesus Christus dieser Menschheit so nahe zu kommen, dass die Menschheit sagt, Gott, wir wollen auf dich hören. Es gibt viele Menschen, mit denen wir zusammenleben, die wissen das nicht. Wenn sie von Gott hören, dann kriecht bei ihnen entweder ein schlechtes Gewissen hervor. Wenn ich mal mit dem Zug unterwegs bin und dann unterwegs so ins Gespräch komme und dann sagen, dann fängt man ja an und dann erzählt man und irgendwann kommt man darauf und dann sage ich, ich bin Pastor. Dann die erste Reaktion, die allermeisten Menschen sagen, ist, ah ja, ich war schon lange nicht mehr in der Kirche. Oder sowas ähnliches. Das ist fast das Erste, was Menschen sagen. Und sofort merkt man, irgendwie müssen sie abwehren und das ist so, also ich gehöre da nicht richtig hin. Irgendwie ein schlechtes Gewissen oder Abwehr. Viele Menschen haben, wenn sie von Gott hören, ein schlechtes Gewissen. In einer gewissen Art und Weise Angst. Und wir kennen das Geheimnis Gottes, das hat er uns in Jesus Christus offenbart und hat gesagt, du bist geliebt, du bist erlöst, du wirst gebraucht. Wir kennen Gottes Geheimnis. Und das Geheimnis ist nicht Gericht und Vernichtung. Das Geheimnis ist seine Erlösung und Befreiung. Wir sind Erben. In der Bibellese vor dem Epheserbrief war das Buch Josua dran. Und in der Bibellese ist da ein großer Abschnitt ausgespart worden, weil er eher ein bisschen langweilig ist zu lesen. Da sind viele Kapitel lang sind die Sachen dran, wo erzählt wird, welcher Stamm nun welches Gebiet in dem verheißenen Land bekommt. Und dann heißt es da immer, sie bekommen das Erbteil zugelost. Stamm sowieso kommt dahin, Stamm sowieso dahin und innerhalb der Stämme die einzelnen Sippen noch. Zu lesen ist das langweilig. Aber genau das meint Paulus hier. Wir sind Erben. Gott hat uns sein verheißenes Land zugeteilt. Und wir sind jetzt schon Erben. Noch sind wir nicht richtig drin, aber es gehört uns schon. Wir haben quasi den Erbschein schon in der Tasche. Das gilt schon und dafür dann eben auch das Dritte. Der Heilige Geist garantiert uns das, dass wir Erben sind. Der Heilige Geist ist der Anteil davon, das erste Teil dieses Erbes, dass wir Gottes himmlische Erben sind und gleichzeitig sind wir versiegelt. Das heißt, wir gehören zu ihm und wir sind von ihm geschützt. Wir sind reich beschenkt. Und das ist unsere Bestimmung. Und wenn ihr heute aus diesem Gottesdienst geht, vielleicht geht euch vieles durch den Kopf. Aber daran denkt doch einfach nochmal. Das ist unsere Bestimmung, damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal kommt das in unserem Bibelwort vor. Damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist kein Auftrag. Nicht, du sollst das sein, mach das mal. Das ist keine Berufung, die an manche geht, sondern das gilt uns Christen überhaupt. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn wir in dieser Welt leben, wenn wir vor Gott stehen und sagen, Gott, wir loben und preisen dich, weil wir deine Beschenkten sind, dann entfaltet sich das Lob Gottes in dieser Welt. Das ist unsere Bestimmung. Wir dürfen nach Gottes Gnade und Ratschluss etwas sein in dieser Welt, sodass am Ende dieser Tage und dieser Zeit die Welt anstimmt auf die Herrlichkeit Gottes. Was Größeres kann es doch nicht geben, oder? Darum denke nicht so klein von dir. Denkt nicht so klein von euch. Freut euch an Gott. Aus den Kräften des eigenen Lebens zu müssen, kann zu einer elenden Quälerei werden. Ja. Aus dem Lob Gottes ein Leben gestalten, das ist das große Angebot, das uns hier gemacht wird. Amen. Einen kleinen Moment der Stille noch und danach singen wir dann auch ein Lied, das aufnimmt, dass wir vor Gott stehen und uns an ihm freuen. Einen kleinen Moment noch.
Durch Gnade steh ich hier.